Frankfurt.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 33. Ausgabe von Sunpod, sagt Michael. Professor Mario Adam vom Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Fachhochschule Düsseldorf beschreibt in den nächsten 23 Minuten sein Lehr- und Forschungsgebiet erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Außerdem berichtet er, welche Auswirkungen die Konferenz Solarenergie für Afrika im letzten September auf das Studium gehabt hat. Und er gibt uns noch einen Praxistipp mit auf den Weg.
Mein Name ist Mario Adam. Ich arbeite jetzt seit 12 Jahren hier an der Fachhochschule Düsseldorf, betreue hier das Lehr- und Forschungsgebiet Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, E-Quadrat abgekürzt. Ja, in der Lehre biete ich verschiedene Lehrveranstaltungen an. Die Lehrveranstaltung, die Hauptlehrveranstaltung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, aber auch Wahlfächer, zum Beispiel das Thema Energieberatung und Energieausweise oder Wahlfächer zu Solaranlagen, Wärmepumpen, wo die Studierenden dann in unseren Projekten mitarbeiten oder an Anlagen, die wir hier vor Ort im Labor stehen haben, experimentieren. Wir sind in der Arbeitsgruppe E-Quadrat, sind wir auch sehr stark im Bereich Forschung aktiv, arbeiten im Moment hier in drei von Bundesministerien geförderten Projekten an den Themen solare Kühlung, solare Prozesswärme und Kraftwärme-Kältekopplung, betreiben aber nebenher immer wieder auch Projekte, die im direkten Auftrag der Industrie, wo wir uns zum Beispiel mit dem Thema Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke beschäftigen. Also sprich der Schwerpunkt der Arbeitsgruppenaktivitäten liegen im Bereich der wärmetechnischen Anwendungen erneuerbarer Energien. Wir beschäftigen uns hier nicht so sehr mit Wasserkraft oder Windkraft zum Beispiel. Mhm. Durch das energiesparende Bauen, durch diesen Themenschwerpunkt kommt auch die Photovoltaik noch hinzu, die auch immer wieder mal eine Rolle spielt. Hier untersuchen wir im Moment zum Beispiel die Eignung von gekühlten Photovoltaikpanels zur Anbindung an Wärmepumpen, als um sie als Wärmequelle für Wärmepumpen benutzen zu können. Mhm.
Ja, von den verschiedenen Themenbereichen würde ich gerne mal einen rausgreifen. Sie hatten gerade schon die solare Kühlung angesprochen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Solare Kühlung nutzt den Effekt, dass es Kältemaschinen gibt, die mit Wärme angetrieben werden können. Zu Hause der Kühlschrank funktioniert ja elektrisch, man steckt den Stecker in die Steckdose und der Antrieb des Kühlschrankes funktioniert mit elektrischem Strom. Es gibt aber auch Kältemaschinen, die mit Wärme angetrieben werden können. Da könnte man einen ganz normalen Gas- oder Ölkessel dranhängen. Man könnte aber auch, und das werden wir hier tun, die Sonne zum Antrieb nutzen. Also mit der Sonnenwärme kühlen, Kälte erzeugen. Die Geräte, die das können, heißen Sorptionskältemaschinen. Man kennt die Technik vielleicht auch aus dem Campingbereich. Dort gibt es ja solche Absorberkühlschränke in Wohnmobilen oder Campingwagen, die mit einer Gasflamme beheizt werden und dann als Kühlschrank funktionieren. Die Maschinen, die wir hier nutzen, sind etwas größer, können deutlich mehr Leistung bereitstellen, damit man mit dieser Leistung auch einen Raum oder mehrere Räume kühlen kann. Hier ganz konkret in unserem Forschungsprojekt setzen wir eine Kältemaschine ein, der Firma Yazaki. Die hat 17,5 kW Kälteleistung und die wird gerade hier ganz aktuell hier in unserem Labor aufgebaut. Wir werden in diesem Forschungsprojekt auch eine innovative Prüfstandstechnik zum Einsatz bringen. Real betrieben wird hier in unserem Labor nämlich nur diese Kältemaschine. Alles andere werden wir in einem komplexen Simulationsmodell, dynamischen Rechnersimulationsmodell abbilden und beides, die Rechnersimulation auf der einen Seite und die reale Maschine auf der anderen Seite, über einen automatisierten Prüfstand koppeln, so dass die Kältemaschine denkt, sie steht in einem ganz realen Gebäude und wird von einem ganz realen Solarkollektorfeld mit Wärme versorgt, sodass wir sehr realistisch das Betriebsverhalten dieser Kältemaschine in dieser Anwendung testen können.
Sie sagten gerade Solarkollektorfeld, das heißt also die Sonnenwärme holen Sie sich in Form von heißer Luft.
nicht in Form von heißer Luft, sondern in Form von heißem Wasser.
Oder heißem Wasser,
für, ja. Für unseren Prüfstandbetrieb werden wir dieses Wasser, man darf es vielleicht gar nicht sagen, aber werden wir dieses heiße Wasser elektrisch erzeugen. Mit elektrischen Heizpatronen, weil wir natürlich unsere Prüfstandsversuche auch dann machen wollen, wenn die Sonne mal gerade nicht scheint oder im Winter, wenn man real gar keine Kühlung des Gebäudes braucht.
Ja.
Für den Prüfstandbetrieb wollen wir natürlich Lösung haben, die den Betrieb dann erlaubt, wenn wir ihn brauchen, wenn wir die Versuche fahren wollen. Deshalb gehen wir auf diese Lösung zurück. Diese elektrischen Heizpatronen würden dann von einem Simulationsmodell angesteuert. Das Simulationsmodell bildet die Solaranlage ab, simuliert die Solaranlage und stellt dann das Wasser genau so heiß bereit, wie es aus der Solaranlage rauskäme. Mhm. Für uns hat das natürlich weitere geniale Möglichkeiten. Wir können sehr schnell mal die Größe der Solaranlage ändern. Das ist ja nur, wenn man so will, ein Mausklick in der Simulation. Oder wir können die Größe des zu kühlenden Raumes sehr leicht in der Simulation verändern. Also diese Prüfstandtechnik bietet sehr viel Flexibilität. Mhm. Unabhängig davon bekommen wir aber auch eine reale Anlage zur solaren Kühlung. Die wird gerade auf dem Dach hier an der Fachhochschule installiert. Die soll im Mai diesen Jahres fertig werden. Da sind dann real 50 Quadratmeter Röhrenkollektoren angebunden an eine solche Kältemaschine und es werden hier Büros und Computerräume dann im Sommer gekühlt werden können. Mhm. Und in der Übergangszeit oder im Winter, wo man keine Kühlung braucht, speisen die Solaranlagen die Energie hier in die Warmwasserbereitung für die Mensa ein. Mhm.
Das hat aber erstmal so einen Charakter von einem Prototyp. Das ist ja noch jetzt kein Industrieprodukt. Oder ist das schon so weit gediehen, dass man es auch schon kaufen könnte?
Sorptionskältemaschinen kann man kaufen. Ein kleines Problem besteht in der Leistung der Kältemaschinen. Es gibt sehr große Sorptionskältemaschinen, die in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel eingesetzt werden, mit einigen 100.000 kW Leistung, sehr große Kälteleistung. Die kleinste dieser Maschinen, dieser Art von Maschinen, ist die besagte Yazaki-Maschine mit 17,5 kW. Das ist quasi ein Downscaling großer Maschinen. Das geht im Moment runter bis 17,5 kW. Auf der anderen Seite gibt es die kleinen Absorberkühlschränke, die man aus dem Campingbereich oder aus dem Hotelkühlschränke arbeiten ja auch nach diesem Sorptionsprinzip. Die kleinen Absorberkühlschränke mit ein paar hundert Watt Kälteleistung. Und dazwischen klafft eine Lücke. Mhm. Und diese Lücke, die wird momentan geschlossen. Es gibt mehrere Geräte so in diesem Bereich 5 bis 10 kW Kälteleistung, die jetzt so langsam auf den Markt kommen, von verschiedenen Herstellern beziehungsweise auch teils noch im universitären Bereich angesiedelt. Da sind jetzt mehrere Entwicklungen erkennbar, von denen man erwarten kann, dass sie eine Marktreife erlangen. Es gibt zum Beispiel das Gerät von der Firma Sortech, das wir hier auch in einem unserer Projekte vermessen. Es gibt ein Gerät von der Firma IAB im Ostdeutschen. Es gibt eine Entwicklung der TU Berlin mit der Firma Sonnenwärme, Phoenix Solar, Sonnenklima, so heißt die Firma. Also verschiedene Entwicklungen, wo man abwarten muss, wie die am Markt Fuß fassen, sodass auch dieser mittlere Leistungsbereich zur Kühlung zum Beispiel von Einfamilienhäusern oder kleineren Gewerbeobjekten verwandt werden kann. Da sind die kleinen Absorberkühlschränke sowieso viel zu klein und die 17,5 kW Yazaki-Maschine ist eigentlich schon ein bisschen groß und dazwischen klafft bisher diese Lücke und da muss man sehen, wie die sukzessive geschlossen wird.
Diese 17,5 kW, die würde ich gerne nochmal veranschaulichen. Wie groß ist denn dann ein Haus, was man damit kühlen kann? Also wahrscheinlich mehr als ein Einfamilienhaus dann.
Naja, man kann es vielleicht dadurch veranschaulichen, wenn Sie in den Baumarkt gehen und sich so ein Split-Kälteaggregat kaufen für ein paar hundert Euro, um einen Raum zu kühlen. Dann haben diese Klimageräte haben häufig so eine Leistung von 2-3 kW. Mhm. Und daran kann man dann sehen, wie viel man mit 17,5 kW kühlen kann. Umgekehrt kann man sagen, dass zum Heizen ein neues Gebäude braucht zum Heizen als Heizenergie im Winter zum Beispiel, wenn es im Winter ganz, ganz kalt draußen ist, dann braucht das vielleicht noch 3-4 kW Heizleistung und ein Altbau, also nicht wärmegedämmt, noch na, vielleicht schon doppelverglaste Fenster, aber keine Wärmeschutzverglasungen, das braucht dann so 15, vielleicht um die 15 kW Heizleistung am kältesten Tag des Jahres, also wenn es draußen minus 10 Grad kalt ist. Daran kann man so etwa ermessen, wie viel 17 kW Kälteleistung sind.
Ja, die Erzeugung von Kälte, habe ich gelesen, hat eine ähnliche Größenordnung, also weltweit, wie oder die Energie, die dafür aufgewendet werden muss, ist ähnlich wie die, die zum Heizen aufgewendet wird oder sogar noch mehr.
Statistische Zahlen dazu sind mir im Moment nicht bekannt. Es ist aber gut vorstellbar, weil wir wohnen hier ja in einer Klimaregion, wo man eher heizen muss. Aber wenn man alleine 1000 Kilometer weiter südlich nach Südfrankreich geht oder Italien, Spanien, da sieht das schon ganz anders aus. Ja. Und es gibt sehr viele klimatische Regionen auf der Erde, auch sehr dicht besiedelte Klimazonen auf der Erde, die, ja, wo das Kühlen im Vordergrund steht. Mhm,
genau.
Und das Kühlen ist ineffizienter, energetisch weitaus ineffizienter als das Heizen.
Das erste Mal gesehen haben wir uns ja im September, als die Konferenz Solarenergie für Afrika hier bei Ihnen zu Gast war. Also das, was ich jetzt gerade so von Ihnen gehört habe, entspricht ja so meiner Vorstellung, dass Sie sich also mit Forschung und Lehre im Wesentlichen beschäftigen. Aber dann habe ich Sie eben auch erlebt im Zusammenhang mit dieser Konferenz, dass Sie da also in kürzester Zeit bereit waren, da auch Ihre Infrastruktur, Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Heute bin ich hier am Tag der offenen Tür, der noch gekoppelt ist mit dem Girls Day. Das heißt also, für mich wirkt das so auf mich, dass Sie durchaus nicht hier in einem Elfenbeinturm sitzen, sondern sich durchaus so auch der Gesellschaft öffnen. Wie sehen Sie so die Aufgabe der Fachhochschule im Allgemeinen, beziehungsweise jetzt so Ihre spezielle so mit Bezug auf die Gesellschaft?
Ja, erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind für mich, wenn man so will, eine Herzensangelegenheit. Das ist mein Thema. Ich stehe da voll hinter und möchte das Thema voranbringen und sehe es ja, tatsächlich auch als ein Stück weit meine persönliche gesellschaftliche Aufgabe an, eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe des jeden Einzelnen, sich an die eigene Nase zu fassen und in seinem eigenen Wirkbereich, so wie es geht, das Thema einer nachhaltigen, zukünftigen Energieversorgung voranzubringen. Und da sind die erneuerbaren Energien und auch die Energieeinsparung ganz wichtige Elemente. Und ich kann hier zum Beispiel dadurch wirken, dass ich eine gute Lehre mache und mich in der Forschung engagiere, aber natürlich auch, indem ich einen Beitrag zum Girls Day leiste oder mein Labor für den Tag der offenen Tür öffne oder in 3 Wochen kommt, wie die letzten 5 oder 6 Jahre, machen wir das, glaube ich, jetzt schon nochmal für eine Woche, einen Bio-Leistungskurs von der Gesamtschule Grevenbroich, der hier sich eine Woche mit Themen rund um die energetische Nutzung von Biomasse beschäftigt. Da stellen wir eine Mitarbeiterin für eine ganze Woche ab, die die 20, 25 Schüler und Schülerinnen betreut. Oder, also ich denke, ich habe relativ viele Möglichkeiten und versuche die auch auszunutzen im Rahmen der Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Das ist natürlich, man kann sich auch nicht verzetteln, also wir bekommen auch schon mal Anfragen, die ich dann leider ablehne, weil ich sage, naja, wir haben dann in der Woche schon so viel zu tun, das passt einfach nicht mehr. Mhm. Aber wenn es sich irgendwie einrichten lässt, sind wir da eigentlich immer dabei.
Ja.
Und insofern habe ich natürlich auch gerne die Anfrage zu dieser Solarkonferenz aufgegriffen. Eine tolle Sache.
Ja.
Im Vorfeld hörte sich das schon gut an und die 2 Tage, die waren ja wirklich genial. Also eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
Ja. Hat diese Veranstaltung irgendwelche Auswirkungen hier für Ihre weitere Tätigkeit in einer FH gehabt?
Ja. Ganz konkret haben wir direkt im Wintersemester, also direkt die Konferenz war ja im September, und dann haben wir im beginnenden Wintersemester, Ende September, direkt ein Erstsemesterprojekt zum Thema Solarkocher angeboten. Unsere Studis müssen, hört sich so nach Zwang an, die dürfen, wir können schon im ersten Semester eine Projektarbeit anfertigen, wo sie direkt an interessanten Themen ingenieurmäßig arbeiten. Und wir hatten dann für die Erstsemester in unserem Studiengang Prozess, Energie und Umwelt das Thema Solarkocher angeboten. Ja, und dann haben sich rund 15 Studierende dafür interessiert und haben drei Typen von Solarkochern sich überlegt und dann auch richtig aufgebaut. Im Wintersemester konnten wir es leider nicht mehr testen, weil als sie dann fertig waren, war dann leider in der Woche darauf, war das Semester zu Ende, in der Woche war gerade schlechtes Wetter. Aber jetzt wird es ja so langsam besser. Wir wollen jetzt im Sommersemester so einen Test der drei Solarkocher auch mal durchführen.
Also, dass sie richtig gemessen werden, genau. So auf ihre Leistungsfähigkeit vergleichen.
Richtig.
Und ja. Aha, genau. Also da schließt sich noch eine weitere Frage an. Was Sie im ersten Teil erzählt haben, das ist ja, ich sag mal, Hightech, so eine, also mit einem sehr großen Aufwand. Und im Zusammenhang mit der Vorbereitung auch von der Solarkonferenz habe ich ja auch gelernt, dass in vielen Regionen der Welt eine andere Art von Technik viel nützlicher oder sinnvoller einzusetzen ist, weil die einfach auch schlicht das Geld oder die Ressourcen nicht haben, um so eine Hochtechnologie einzusetzen. Und dieses Beispiel jetzt mit den Solarkochern ist sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, wie man mit ganz einfachen Materialien Geräte baut, mit denen man durchaus im täglichen Leben was bewirken kann. Ne? Also jetzt kochen hier in dem Fall. Diese ganzen Beispiele für einfache Technologien, also es gibt massenhaft davon im Internet, die scheinen mir immer oder in den meisten Fällen aus der Alltagspraxis heraus entstanden zu sein. Da gibt es dann irgendwelche Tüftler und dann wird das Ganze irgendwie in der Praxis weiterentwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Themen mit wissenschaftlichen Methoden oder mit den Ressourcen, die Sie beispielsweise an der Fachhochschule haben, systematisch angeht, dass man da den Wirkungsgrad noch dramatisch steigern könnte. Und trotzdem einfache, kostengünstige Materialien einsetzt und die auch im Idealfall mit ganz einfachen Werkzeugen dann herstellen kann. Gibt es solche Ansätze oder Gedanken oder jetzt hier bei Ihnen oder kennen Sie das sonst so aus der Hochschullandschaft oder ist das völlig außen vor?
Also ich kenne solche Gedanken aus der Hochschullandschaft. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Kollege vom Solarinstitut Jülich, der Professor Schwarzer, hier halt sehr aktiv war, gerade was Technologien für Entwicklungsländer anbelangt. Oder an der Fachhochschule Köln gibt es einen Studiengang, der sich mit Technologien für die Tropen und Subtropen auseinandersetzt. Ich weiß gar nicht genau, wie der Studiengang heißt, er hat so einen etwas länglichen Namen, geht aber in diese Richtung. Das heißt, es gibt, denke ich, Kollegen an anderen Hochschulen, die das speziell im Fokus haben, Entwicklungstechniken, Entwicklungstechnologien für Länder der dritten Welt. Ich muss zugeben, ich persönlich habe das bisher nicht betrieben, wobei die Solarkonferenz für Afrika da schon so einen gewissen Impuls bei mir gesetzt hat. Mhm. Also da müsste man an die passenden Partner gelangen, man müsste vielleicht schauen, ob es Forschungsgelder dafür gibt bei den entsprechenden Stellen. Bin aber in dieser Richtung bisher noch nicht aktiv geworden.
Mhm. Sind Sie denn frei in der Wahl Ihrer Forschungsthemen?
Ja.
Das heißt also, wenn Sie da jetzt persönliches Interesse oder irgendwo in die Richtung Anregungen empfangen, sagen, das interessiert mich eigentlich, könnten Sie einfach sagen, ich setze da jetzt einen Diplomanden dran oder wie würde das praktisch ablaufen?
Ja, für Forschung gibt es immer, wenn man so will, mal zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die eine ist die Low-Budget-Forschung, also wie Sie schon sagen, man kann da einen Studenten mal dran setzen, der das im Rahmen einer Projektarbeit oder einer Abschlussarbeit betreut, wie jetzt zum Beispiel die Solarkocher. Mhm. Da hatten die Studis, die einzelnen Studentengruppen hatten ein kleines Budget, 100 Euro hatte jede Gruppe für ihren Solarkocher, die wir jetzt aus Hochschulmitteln dann finanziert haben. Und diese so das Notwendigste, also was die dann so gebraucht haben für ihre Kocher, die mhm. Materialien ja. zu kaufen. Mhm. Die Studenten haben ja in dem Fall ihre Arbeitszeit umsonst im Rahmen ihrer Ausbildung bereitgestellt. Das lässt sich relativ gut machen, wobei da die Finanzierungsfrage natürlich durchaus kritisch ist. Also die Fachhochschulen, vielleicht die Hochschulen auch allgemein, aber ich beziehe es mal vielleicht nur auf meinen Bereich. Mein Budget dieses Jahr, das ich offiziell von der Fachhochschule bekommen habe, beträgt 3.800 Euro. Für mein ganzes Labor, da müsste ich studentische Hilfskräfte von finanzieren, einen neuen Rechner, neues Laborequipment, meinen Schreibtischstuhl, wenn ich einen neuen haben muss. Oder. Also das ist eigentlich nichts bis ganz wenig. Wenn ich dann 300 Euro für ein Erstsemesterprojekt ausgebe, weil ich drei Gruppen 100 Euro gebe, um einen Solarkocher zu bauen, dann ist das ja nicht unerheblich. Also insofern kann man auf diese Art und Weise häufig nur kleine Sachen machen. Man kann simulieren, das kostet ja relativ wenig. Ein Rechner findet sich dann noch irgendwo und Software dazu. Oder man kann theoretische Recherchen durchführen, also seinen Kopf anstrengen. Sobald man mehr Geld braucht, dann führt an Forschungsgeldern entweder direkt aus der Industrie in Form eines Dienstleistungsauftrages oder in Form von öffentlichen Geldern durch öffentliche Projektfinanzierung eigentlich kein Weg dran vorbei. Dann reden wir über gleich ganz andere Beträge, wo man dann auch wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Betreuung von Studierenden mit involvieren kann oder der dann natürlich auch selbst aktiv wird und hat ganz andere Möglichkeiten, Prüfstände oder Ressourcen an Land zu ziehen. Also das ist dann natürlich eine ganz andere Basis. Mhm. Die zwei Möglichkeiten hat man.
Ja.
Und wir haben auch schon viele Dinge auf dieser kleinen Flamme gekocht, wobei es natürlich schon einfach von den Ressourcen dann auch einen Unterschied macht, ob man das auf so einer kleinen oder einer großen Flamme kocht, weil dann einfach auch ganz andere Möglichkeiten bestehen, was die Ergebnisfindung anbelangt.
Aha, okay. Haben Sie noch irgendeine Idee, irgendwas, was Sie loswerden wollen?
Ja, mein Plädoyer zunächst mal, dass jeder selbst aktiv werden muss in seinen Möglichkeiten, sowohl privat als auch im Job. Das wird häufig vergessen. Das sind aus meiner Sicht immer einzelne Personen, die entscheiden. Einzelne Personen. Das ist nicht der Staat oder es ist nicht die Industrie oder es ist nicht mal das Industrieunternehmen, sondern es sind immer einzelne Personen, die etwas tun oder es nicht tun. Aus meiner Sicht wird durch die Summe aller Einzelhandlungen das Ganze.
Ja.
Das ist ein ganz allgemeines Plädoyer. An ganz praktischem Tipp, was fällt mir spontan ein? Da vielleicht das Beispiel der Heizungsumwälzpumpe. Ich komme ja aus dem Bereich Heizungstechnik und wärmetechnische Anwendung. Im Bereich der Heizungsumwälzpumpen hat sich im letzten 1, 2, 3 Jahren eine Revolution ereignet, könnte man sagen. Die aktuelle Pumpengeneration spart 80-90% elektrische Energie ein gegenüber alten Pumpen und amortisiert sich. Wenn Sie Ihren Heizungsbauer anrufen und sagen, ich möchte eine Hocheffizienzpumpe für meine Heizung, dann kommt der und baut die Ihnen für 250-300 Euro. Um den Dreh baut er Ihnen die ein und sie amortisiert sich innerhalb weniger Jahre. Und Sie sparen Größenordnung 300-400 Kilowattstunden pro Jahr.
Ja, ist doch wunderbar. Das ist doch nochmal ein ganz praktischer Tipp. Prima, ganz herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.funpot.de.